Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 282 bei The Dip. Philipp, wir schauen, was ist günstig, was kann man kaufen. Und ohne viel vorweg zu sagen, es wird techlastig auch unter anderem, aber auch Qualität ist heute mit dabei. Bevor wir starten, los geht's. Philipp, wie war deine Woche?
Meine Woche war doch sehr entspannt, lieber Marcel, weil es ist so ein bisschen in der Dentalwelt die Ruhe vor dem Sturm. Nächste Woche ist in Köln die IDS, die Internationale Dental Show. Ja, und das ist so das Who is Who der Dentalbranche und alle, die meinen, sie sind Who oder Who, kommen dort zusammen. Ich würde mich zu Zweiteres zählen, aber ich werde dafür bezahlt. Ich freue mich. Montag bis Samstag werde ich in dieser wunderschönen Stadt am Rhein verweilen. Und sollte jemand von unseren Hörerinnen und Hörern auch da sein, schreibt uns gerne auf Instagram und dann gibt es einen Kaffee bei mir auf dem Stand. Ich freue mich total. Und nein, also du weißt ja, ich liebe meinen Job. Ich habe so einen kleinen Zahnarzt-Fetisch und wir haben tolle neue Sachen, die wir dort zeigen. Und es wird richtig klasse.
Szene.
Ja, genau. Wir zeigen Zähne. Ich möchte mich natürlich jetzt schon mal entschuldigen, weil Marcel, es wird nächste Woche einfach von meiner Seite aus nicht klappen, hier einen Podcast nächste Woche mitzuwirken. Ich habe wirklich den ganzen Tag irgendwelche Veranstaltungen und Meetings und auch am Abend ist richtig immer Juckuhu und Jingeling und Party angesagt. Aber
Ja.
wir starten dann im April richtig durch und wir haben aber spannende Investmentideen, wie du heute schon gesagt hast. Als du sagtest zu mir, beide Dip, bin ich ja erstmal in den Supermarkt gelaufen und habe überlegt, welchen Dip bringe ich denn eigentlich zu dieser Remote Party heute? Und ich
Ja.
habe viele verschiedene Dips mitgebracht. Einer aus unserer Community hat uns gefragt auf Instagram, was haltet ihr denn von der Covered Calls Strategie? Und weißt du, Marcel, was ja für uns immer spricht? Und das liegt meines Erachtens nach auch am meisten an dir, dass wir hier total mit Kompetenz anscheinend glänzen, weil wir Fragen gestellt bekommen, von denen wir auch gar keine Ahnung haben. Und ich habe keine Ahnung, was eine Covered Call Strategie ist. Ich habe davon auch noch nie was gehört. Aber jetzt wurde die Hausaufgabe an mich weitergegeben und ich habe mich versucht, damit zu befassen, was sind Covered Call Strategien und die gibt es nämlich auch mit ETFs. Und deswegen sprechen wir da heute mal drüber. Ich bin gespannt, wie du das einschätzt, auch nicht. Dann natürlich sprechen wir über ein deutsches Unternehmen, das jetzt vom Motorenhersteller jetzt auf einmal in die Rüstung einsteigen möchte und geben da unsere Meinung zu ab. Und dann hast du ja einen Deal mitgebracht. Und ich muss dir aber eins sagen, Marcel, ich habe den wahren Deal der Woche für mich persönlich mit dabei. Und ich sage schon mal jetzt, meine Spekulation diese Woche ist, dass mein Deal, das Unternehmen, das den Deal gemacht hat, besser wird als dein Unternehmen bis Ende des Jahres den Deal gemacht hat. Du grinst schon, aber glaub mir, wenn wir beim Thema Dips hier sind, sie haben nämlich auch Dips in ihrem Portfolio, also es lohnt sich dran zu bleiben. Dann werden sich einige Leute fragen, Mensch, was hat denn der Philipp hier schon wieder geraucht mit seinen dummen Sprüchen, die er den ganzen Tag hier bringt? Und deswegen habe ich auch Cannabis Top der Woche mit dabei, über vielleicht eine Spekulation und bring's vielleicht als Ten-Bagger mit, ja, weil wir können ja nicht immer nur gewinnen bei den. Beim Flop der Woche sprechen wir über ein Thema, was man Top der Woche beschreibt und dann haben wir natürlich, wie du schon sagtest, beide Dip. Nachdem du gesagt hast, es geht um Aktien, habe ich nochmal unsere Watchlist aktualisiert. Diese finden alle natürlich kostenlos, aber nicht umsonst in den Shownotes. Und da habe ich auch zwei Unternehmen mit dabei. Eines, in welches ich investiert bin, in das andere bist du investiert. Du bist sogar in beide Ideen von mir investiert. Und dann schauen wir nochmal, wie
Bin
hart
ich.
hat es eigentlich und genau, wie hart hat es unser Wikifolio erwischt? Und ja, dann ist die Folge auch schon vorbei. Wer jetzt nicht bis warten möchte, bis er mit uns in Kontakt wieder hier treten kann oder uns hören kann, der kann uns natürlich auch recht herzlich in unsere WhatsApp-Gruppe folgen. Da ist immer einiges los, es lohnt sich und für einen Kaffee kann man es einfach auch mal testen, einen Monat. Und jetzt, Marcel, interessiert mich natürlich, was hast du denn heute noch für Themen mit dabei?
Ja, ich habe Quartalszahlen natürlich mitgebracht. Da gibt es zwei Highlights, die ich durchaus mitbringen wollte. Einmal Accenture zum einen und auch Nike, um das schon mal vorwegzunehmen. Da sind doch spannende Entwicklungen zu beobachten. Außerdem gibt es IPO-News. Der IPO-Markt kommt so ein bisschen in Fahrt und das gefällt uns ja nach wie vor. Ja, du hast meinen Deal schon angesprochen. Was soll ich dazu sagen? Mein Top der Woche kommt aus dem Bereich Immobilien und mein Flop der Woche sind Aktien, die, naja, ich sag mal, aktuell noch ohne Grund nach oben gehen zum Teil. Deswegen auch das vielleicht eher als Warnung heute. Ich würde sagen, ich steige direkt ein mit den Quartalszahlen, lieber Philipp. Und ein
Bitte.
Unternehmen, was ich auch schon immer mal investieren wollte, mal auch mal kurz war, ist Accenture. Accenture, das Beratungsunternehmen in Sachen IT-Dienstleistungen, echte Spezialisten und einen sehr großen Auftragseingang generell immer haben, natürlich aus der Privatwirtschaft zum einen, aber eben auch aus dem staatlichen Segment. Und sie haben berichtet, und zwar haben sie ihre Gewinne leicht übertreffen können und im Umsatz lagen sie auch ein Müh über den Erwartungen. 20,9 Milliarden Dollar Buchungen sind für das kommende Quartal ausgewiesen. Das ist sehr gut, aber ein Rückgang von 3%. Also insofern klingt das erstmal natürlich ordentlich, aber das ist so ein bisschen schon mal vorweggenommen, das, was die Börse nicht so gut fand, weshalb die Aktie auch einen Weg nach unten fand, direkt nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen. Die Neuaufträge im Bereich der generativen KI, das ist ja eigentlich so das Play überhaupt für das Implementieren. Das heißt, ich bin ein Unternehmen X, weiß nicht, wie ich KI eigentlich gut für meine Firma nutzen kann. Also beauftrage ich Accenture, um das ganze Thema für mich ja auch griffig zu machen als Unternehmen. Und da ist der Umsatz mittlerweile schon auf 1,4 Milliarden Dollar. Man muss sagen, bei 16,7 Milliarden Dollar ist das schon eine gute Entwicklung, was das Thema KI ja widerspiegelt. Der Ausblick für das Geschäftsjahr soll zwischen 5 bis 7% Umsatzwachstum bedeuten. Das ist etwas eingeengt worden, also nicht verringert, auch nicht erhöht, sondern eingeengt. Vorher war es, ich glaube, keine Ahnung, also 4 bis 8 zum Beispiel. Die Betriebsmarge 15,6 bis 15,7%. Also auch hier ist man sich relativ sicher, wie nah man kommt. Auch das ein bisschen mehr als erwartet. Der Rückgang um knapp 7% bei bestimmten, Quatsch, bei der Betriebsmarge, das ist halt auch nochmal ein Thema. Die Aktie selbst ist in meinen Augen relativ fair bewertet. Jetzt gerade auch durch diesen Rücksetzer. Das KGV ist jetzt nicht allzu üppig, aber auch nicht allzu riesig. Und für das Wachstum, Philipp, bin ich da noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen bärisch, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die 7% Kursrückgang, die es bedeutet hat, dass sie sich zwar hält auf dem Niveau, weiter fallen, glaube ich, ist auch nicht, aber ich glaube, es ist auch nicht ganz so viel Raum nach oben, wenn jetzt hier nicht das Wachstum doch im nächsten Quartal wieder zulegt. Gerade auch hier hat Accenture gesagt, oder die merken jetzt schon diese Doge-Prozesse, Philipp. Elon Musk macht ja rein staatlich und auch Trump natürlich so ein bisschen, ne, wir müssen sparen, wir müssen sparen, wir müssen sparen. Also auch die ganzen Aufträge so rausgeben, beziehungsweise auch nicht mehr bestellen. Und das sieht man hier mit verlangsamten Bestellprozessen. Und sie sind aber weiterhin überzeugt, was sollen sie auch anders sagen bei Accenture, dass unsere Arbeit für staatliche Auftraggeber von entscheidender Bedeutung sind. Allerdings erwarten wir weiterhin Unsicherheiten, da sich die Prioritäten der Regierung weiterentwickeln. Sehr schön formuliert, wie ich finde, und diese Einschätzungen vorgenommen werden, sagte Sweet, seines Zeichens CEO von Accenture. Und ich glaube, dass diese Unsicherheiten weiter dem Unternehmen ein bisschen am Kurs nagen werden, bis da wieder so ein bisschen Klarheit herrscht.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, Marcel, ich finde das Unternehmen nicht mehr spannend. Ja, ich glaube, wie du schon sagst, dieses Thema Unsicherheit, und ich gehe davon aus, wenn es wirtschaftlich nicht so gut läuft, dann holt man sich nicht noch irgendeinen Unternehmensberater ins Haus, sondern sagt erstmal, bleib mir fort, wir lassen es so, wie es ist, versuchen vielleicht auch selber was umzustrukturieren, wir haben selber genug Experten. Ich bin nicht so überzeugt, und wie du schon sagst, auch das Wachstum zu der Bewertung. Vielleicht ist es fair, vielleicht sind sie noch ein bisschen zu teuer, aber ich glaube, du wirst mit diesem Unternehmen jetzt erstmal auf absehbare Zeit den Markt schwierig schlagen. Und hier ist ja der Markt oder vielleicht auch die Benchmark. Es ist ja ein Tech-Beratungsunternehmen. Ich würde das Unternehmen gar nicht mit dem MSCI World vergleichen wollen, sondern eher zum Beispiel Nasdaq 100 oder den MSCI Information Technology. Und wenn ich mich entscheiden dürfte, Philipp, du darfst jetzt 1000 Euro investieren in Accenture oder in die Nasdaq. Ich wäre bei der Nasdaq mit dabei. Das ist,
Ja, ich
ja,
auch.
reizt mich überhaupt nicht, das Unternehmen. Das
Aber wer
finde
sie hat, die
ich
Aktie, würde ich sagen, buy and hold. Also wer überzeugt ist von dem Unternehmen. Ich meine, das
halten,
in der
ja.
IT-Beratung langfristig passt, das würde ich sagen, dann behaltet das Unternehmen, das ist gar kein Thema. Gerade jetzt auf diesem Niveau, würde ich sagen, passt schon. Nur sollte man jetzt kurzfristig nicht viel erwarten. Ich glaube, da gibt es, bevor man jetzt einsteigt, sicherlich noch ein bisschen mehr zu holen. Wobei natürlich charttechnisch die Unterstützung gerade sehr gut getroffen ist. Ja, schauen wir mal. Meins wäre es aktuell auch nicht, weil wenn jetzt wirklich die Wirtschaft ein bisschen schwächeln sollte, ist Accenture natürlich davon auch betroffen. Ganz klar, da bin ich ganz bei dir. Ein Unternehmen, was es schon durchaus länger mit Problemen zu kämpfen hat, ist die Aktie und auch das Unternehmen Nike. Philipp, wir waren ja auch immer mal am Überlegen zu kaufen oder waren auch mal kurzzeitig drin, aber wir haben es nicht so richtig gefühlt und diese Probleme sind halt irgendwo auch, naja, ich sag mal, greifbar und spürbar. Und jetzt die neuen Quartalszahlen zeigen auch wieder, dass es ja nicht so wirklich rund läuft. Ne? Der Gewinn schrumpft da zusammen, auch wenn es weniger schlimm war als befürchtet, war es doch nicht wirklich gut. Und der Umsatz konnte zwar auch ein bisschen besser performen als von Analysten gedacht. Minus 10% Umsatzrückgang im Quartal ist natürlich trotzdem deutlich. Und das wiederum sogar auf allen Kanälen. Also Nike direkt, also sprich ihr App Store. Rückgang von 12% auf 4,7 Milliarden Dollar. Großhandelsumsätze 6,2 Milliarden Dollar, minus 7%. Converse minus 18%. Die Bruttomarge sank auf 41,5%. Die Lagerbestände gingen nur um 2% zurück. Das heißt, man hat nach wie vor recht viel da liegen. Und die liquiden Mittel mit über 10 Milliarden Dollar sind eigentlich so das Einzige, was mich sehr positiv stimmt, dass man hier mit einem langen Atem natürlich ein erfolgreiches Investment tätigen kann, weil sie einfach fundamental weiterhin bockstark dastehen. Aber es ist eine lange Zeit, glaube ich, denn auch der Ausblick, so der CEO, für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2025 wird getrieben von den Maßnahmen, die sich Win Now nennen und entsprechen eben weiterhin den Aussagen des letzten Quartals. Also man musste die Prognose nicht senken, mit anderen Worten, sondern man behält sie bei, was natürlich jetzt auch nicht wirklich rosig ist. Ne? Also da werden die Sektkorken auch nicht ploppen. Aber gut, langfristig. Der Abwärtstrend übrigens wurde fortgesetzt nach 6% Abverkauf nach den Zahlen, obwohl ganz kurz mal 4% draufging. Insofern würde ich hier weiterhin nicht einsteigen und auch die Füße stillhalten.
Die Aktie ist halt auch leider, wenn Gewinn, immer noch brutal teuer, ja. Und einer, der ganz groß daran glaubt, Bill Ackman. Er ist ja auch hier stark investiert, auch bei Nike. Ich persönlich muss dir sagen, Marcel, wer so einen Markenfetisch hat, der sagt, boah, Nike, ich brauche das Wusch, ich will's haben, der sollte meines Erachtens nach jetzt einsteigen und nicht darauf warten, dass die Aktie wieder irgendein All-Time-High erreicht hat oder. Ja, also ich denke, wenn man Nike unbedingt im Depot haben möchte, ich will es nicht im Depot haben, dann sollte man jetzt vielleicht langsam schon starten.
Ja.
Weil ich denke, ich kann mir schon vorstellen, dass es hier irgendwann mal ein Turnaround gibt, dass das Unternehmen auch wieder, wenn sie den nächsten Trend machen und das, ja, das
Was
denke ich, das schaffen sie.
sagst du zu der Idee, ein Sparplan fürs Junior-Depot? Könnte ja gerade
Ja,
so
ich
auf
bin
10,
ja
15 Jahre
beim
interessant
Junior
sein.
Depot bin ich ja nicht so, bin ich ja, weißt du, bin ich ja einfach nur stumpfes Trumpf MSCI World.
Ja, okay, bei deinem jetzt, aber wenn jetzt einmal der jetzt sagt, ich will lieber auch in Aktien. Ja, also jetzt mal raus aus deiner direkten
Ja,
Sicht, aber
das
könntest du
glaube ich,
vorstellen,
glaube
15
Nike
bis
hat es
18 Jahre?
schwer, langfristig auch den Markt outzuperformen. Glaube ich, weil die
Okay.
fundamentalen Kennzahlen auch nicht so gut sind. Also.
Auch auf 10, 15 Jahre. Würdest du es gleich so lang,
Ja.
auch so lang sehen?
Also hat in den letzten 10, 15 Jahren es geschafft, den Markt outzuperformen?
Kann
Weißt
ich
du?
jetzt gerade nicht
Ich
aus dem Kopf sagen. Warte,
guck mal kurz
ja.
rein.
Ich schaue auch nebenbei, weil das natürlich spannend ist. In 10 Jahren haben sie natürlich jetzt aufgrund des Abverkaufs nur 36% gemacht. Das ist natürlich nicht
So.
viel, aber ist natürlich auch deren Umständen
Also seit
bezeichnet, ne?
2012, seit dem 7. März,
21. Also.
haben sie eine Rendite gemacht von. Und das sind ja 15 Jahre, 2%.
Ja.
So, jetzt brauchen wir mal den MSCI World. Ich bin nicht so
Ja.
sicher, ob der.
Naja,
Ich
gut,
könnte
jetzt
mir
nach
auch
dem
vorstellen, dass
Abverkauf.
der. Ja, aber der ist halt so, ne?
Ja, wäre es aber
Also,
jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt. Also gerade Sparplan jetzt noch so ein bisschen unten die Delle
aber wir
mitzunehmen.
sagen ja immer,
Keine Ahnung.
die starken Sachen mitnehmen. Das ist, und wenn der MSCI
Ist ja
World
nur.
letzten. Nee, ich sehe
Ist nur eine
leider
offene
nicht.
Frage.
Aber der
Ja.
MSCI World hat allein 144% in den letzten 5 Jahren gemacht. MSCI World, so, warte, hier gucke ich auch nochmal bei auf einer ETF-Plattform. Und.
Bis 2021 muss man ja auch sagen, war Nike ein Dauerläufer. Gehört ja auch
Also
dazu.
2012, da stand der MSCI World, der eine von iShares, bei 34 Euro und heute steht er bei 99. Nee, hat mehr als 300%. Also, nee, ich
Ja.
glaube auch selbst jetzt, die sind zu konjunkturabhängig.
Das
Also,
stimmt, ja. Zyklisch, haben wir eine gewisse Zyklik.
sie haben eine, ja, und da, nee, also ich glaube, da noch eine Saison länger deine alten. Nee, nee, da gibt es, glaube ich, spannendere Themen, Marcel. Aber wenn wir jetzt schon über langfristige Investments, auch vielleicht für ein Junior-Depot sprechen, habe ich jetzt etwas für dich, weil wir haben ja eine Frage bekommen. Oder erstmal muss ich dich fragen, hast du es für deinen Junior gemacht, wenn du mich schon so für einen Freund fragst?
Nein, aber ich erinnere mich, dass wir zur Weihnachtsfeier gesagt haben, dass wir mal die Themen mitbringen. Was sind Aktien für ein Junior-Depot? Und da ist natürlich Quatsch, jetzt den ETF rauszupicken, wenn es um die Aktien geht. Deshalb dachte ich mir, vielleicht ist das eine Idee, die man vielleicht mal einwerfen kann, aber kann die Bedenken durchaus verstehen. Ich
Ja,
habe es nicht gemacht.
nee, also es, ja, nee, nee, nee. So,
Okay.
wir haben die Frage bekommen, mich würde mal eure Meinung zu den Covered Call ETFs interessieren. Einmal den JP Morgan Equity Prime Income und den JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income. Und was ist das überhaupt? Marcel, weißt du, was das ist? Ein Covered Call ETF.
Ich kann mir was darunter vorstellen, aber ich könnte es, glaube ich, nicht wirklich gut erklären. Deswegen
Also,
lasse ich dir da gerne den Vortritt.
die Covered Call Strategie, auf Deutsch oft als gedeckter Call bezeichnet, ist eine Optionsstrategie, bei der du zuerst eine Aktie besitzt und dann eine Kaufoption, also eine Call-Option, auf genau diese Aktie verkaufst. Das nennt man Schreiben. Was braucht man dazu, Marcel? Du hast die Aktie bereits in deinem Depot, also hat in dem Fall der ETF-Anbieter. Und du brauchst Minimum 100 Stück von der Aktie. Also für uns beide als Kleinanleger wäre das natürlich super machbar mit Penny Stocks. Ja, so eine tolle Strategie zu fahren. Und du verkaufst eine Call-Option, bei der du dich verpflichtest, deine Aktie zu einem festen Preis, dem Strike-Preis, zu verkaufen, falls die Option ausgeübt wird. Also nehmen wir mal an, eine Aktie hat gerade 100 Euro Wert. Und dann gibt es den so Strike-Preis und der ist zum Beispiel bei 5 Euro. Und du verkaufst sozusagen das Recht, deine Aktien für 75 Euro zu kaufen und kriegst dafür eine Prämie. Und die wird dann aber auch nur zu 75 Euro verkauft, wenn dieser Kurs erreicht wird, Ende der Option. Ja? Also damit sichern sich einige institutionelle Fondsmanager ab. Also warum macht man das? Du natürlich, Marcel, kassierst sofort uns Prämie, also eine Art Gebühr, die der Käufer dir für die Option bezahlt, was natürlich deine Rendite steigern kann, weil wenn der Kurs einfach weiterläuft und die Option verfällt, hast du diese Gebühr schon eingeheimst und musst sie halt auch nicht irgendwie zurückzahlen oder kannst dir on top deine Rendite sozusagen rechnen. Und du verkaufst sozusagen diese Option, das haben wir, und wenn der Kurs nicht über den Strike-Preis steigt, darf der, ach ja, über den Strike-Preis, also wenn es nicht höher ist, ja, dann darf der Käufer die nicht ausüben. Also, stopp, wir müssen nochmal kurz zurück. Eine Aktie, 100 Euro, und du verkaufst ihm eine Option, zum Beispiel bei 150 Euro. Dann, und der Kurs steigt auf 200 Euro, dann macht natürlich jeder Käufer diese Option von diesem Recht gebraucht. Und kauft dir deine Aktie für 150 ab. Dann hast du natürlich den Zonk, ja, die bei 200 nicht verkauft hast, sondern bei 150. Also, wann kann das passieren? Steigt die Aktie über den Strike-Preis, dann musst du die Option sie dir abkaufen. Du erhältst den Strike-Preis und hast immer noch die Optionsprämie als Gewinn. Allerdings verzichtest du natürlich auf einen vielleicht großen Teil des Gewinns. Bleibt der Kurs unter dem Strike-Preis, verfällt die Option wertlos und du erhältst die Aktie oder und du behältst die Aktie und die Prämie. Ja, also nehmen wir an, die Aktie steigt auf 140 und du hast aber schon 10 Euro Prämie bekommen, dann hast du ja, sozusagen dich selber outperformed. Die Vorteile sind natürlich sofortiges Einkommen durch die Optionsprämie und der Verlustpuffer. Wenn der Aktienkurs leicht fällt, hast du immer noch die Prämie als Sicherheitspolster. Der Nachteil ist natürlich, dass dein Gewinn begrenzt ist. Wenn die Aktie stark steigt, musst du sie zu einem vielleicht relativ günstigen Preis abgeben. Du bleibst trotz alledem dem Kursrisiko ausgesetzt, falls die Aktie stark fällt, denn dann hast du sie ja immer noch, ja? Kurz gesagt, eine Covered Call Strategie ist ideal für Anleger, die eine Aktie bereits haben und von seitwärts oder leicht steigenden Kursen profitieren möchten. Also Marcel, so wie ich das höre, wäre die Covered Call Strategie richtig gut, wenn man 100 Aktien besitzt, zum Beispiel Berkshire Hathaway A, 100 Stück, und die sind dann alle, und die Aktie ist in einer Seitwärtsphase. Macht das dann natürlich Sinn. Und so sicherst du dir natürlich zusätzliche Einkünfte durch das Verkaufen dieser Kaufoption. Kannst natürlich mögliche Rendite verlieren, wenn die Aktie dann brutal stark steigt. Jetzt ist natürlich die Frage, warum kann man das über einen ETF machen? Und das sogenannte Buy-Write-ETFs, das sind börsengehandelte ETFs, die das Prinzip der Covered-Call-Strategie automatisch umsetzen. Statt dass du also selbst diese Aktien besitzt, weil kauf mal 100 Aktien von irgendetwas, ja, und daraufhin selber die Kaufoption ausübst, erledigt der ETF-Anbieter alles für dich, nimmt davon noch eine Gebühr. Grundlage ist oft ein ETF in der Regel auf zum Beispiel den S&P 500 oder hier die Nasdaq. Und dann ist es so, dass die eingenommenen Optionsprämien werden an die Anleger ausgeschüttet oder wieder gelegt im Fonds, also im ETF. Und es läuft eigentlich genau so ab. Ich glaube, wir sind uns beide einig. Hast du es verstanden, was eine
Ja.
Call-Strategie ist?
Ja, genau. Ich habe auch verstanden, dass der ETF da natürlich einen gewissen Vorteil bringt, weil ich das nicht selber alles machen muss. Was du jetzt hier sehr, ich sag mal, ja, was auch kompliziert klingt, wenn man es jetzt erstmal nur so zuhört, ne? Das ist so vielleicht gerade für Einsteiger natürlich totale Red Flag. Insofern für die, die in der Champions League spielen, so in diesem Bereich, ist es durchaus deine Idee, wer sagt, okay, ich will die Ruhe haben, könnte natürlich der ETF eher spannender sein in dem Falle, ne?
Da vielleicht dann auch nochmal ganz klar der Hinweis, wer sich mit dem Thema näher beschäftigen möchte, könnte in unsere WhatsApp-Gruppe kommen, weil da haben wir ja den Peter, einigen hier auch noch bekannt, weil er Aktienanalysen geschrieben hat. Und der macht das regelmäßig. Ja, also da kann man sich dann natürlich auch mit ihm austauschen. Jetzt kommen wir aber natürlich zu den beiden ETFs. Also einmal haben wir den JP Morgan Global Equity Premium Income und der hat nicht von einem Jahr inklusive Dividenden, den gibt es ja halt erst seit einem Jahr, 13,21% gemacht. Ganz rechts sehen wir den MSCI World mit 10,45. Und dann haben wir den von JP Morgan auf die Nasdaq. Der hat in 3 Monaten gemacht 9,16. Jetzt müssten wir mal gucken, was hat die Nasdaq eigentlich gemacht? Die Nasdaq 100, weil die kann man ja jetzt nicht vergleichen mit dem MSCI World.
Ja, ne,
Nasdaq
Nasdaq
100.
war jetzt auch nicht so Wahnsinn.
Gucken wir mal, in 6 Monaten hat sie nur 1/4% verloren. Ich schaue nochmal, ob ich es kurz herausfinde, was die Nasdaq in 3 Monaten hat die Nasdaq gemacht. Minus 8,2. Und der ETF, der dich eigentlich schützt, ja, mit der Premium-Strategie, hat minus 9,16 gemacht. Meine bescheidene Meinung dazu ist, ich persönlich würde die Finger davon lassen. Das hört sich alles super gut an. Die Gebühren sind tendenziell aber höher als einfach bei einem passiven ETF, der ja auch die Benchmark abdeckt. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, es ist eine kleine Spielerei, auch mit den Ausschüttungen. Also wenn du zum Beispiel einen ETF möchtest, der dann halt nur 6% ausschüttet, dann bist du hier vielleicht genau richtig. Aber ich
Ja.
würde es beim Thema ETF, da weißt du, einfach wie möglich halten.
Ja, vor
Ja,
allen Dingen, ich
wenn
glaube, das ist ja das,
ich,
was der ETF-Markt, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich glaube, der ETF-Markt
bitte.
so sucht ja immer wieder nach neuen Produkten und so weiter, die sie auch, ich sag mal,
Richtig.
an die Anleger bringt und damit natürlich mehr Geld verdienen können als bei einem klassischen MSCI World. Und da wird natürlich auch, oder wird nichts ausgelassen, ne? Das geht nicht nur zum ETF der Kryptowährungen, sondern eben auch für solche Geschichten. Ganz okay, wenn man sagt, ja, will ich jetzt unbedingt mit rein und will das mal kennenlernen und so. Aber ich glaube, wer es so richtig beherrscht, sollte entweder selber machen oder ja, ich glaube, oder einfach diese ETFs links liegen lassen und dann haut den hauptsächlichen MSCI World ganz klassisch, auch wenn die natürlich vom Inhalt nicht vergleichbar sind. Aber ich glaube, das würde ich ganz genauso machen, wie du sagst. Einfach die höheren Gebühren nicht für etwas, was am Ende vielleicht nicht mal Früchte bringt. Und wenn dann nur so ganz kleine, bringt das auch nichts. Aber das ist zu technisch, glaube ich.
Ja.
Genau, und für
Alpha
alle Einsteiger sowieso
kriegt
nichts.
man schwierig über einen ETF, ja. Also wenn man Alpha haben möchte, ist tatsächlich der Weg über die Einzelaktien ist unvermeidbar.
Ja. Das denke ich auch. Es gibt IPO-News und zwar, weil es Neuigkeiten in diesem Segment gibt. Wir hatten schon mal über CoreWeave gesprochen. Die kommen nun wirklich an die Börse. Kurze Infos dazu: Der Kurs wird zwischen 47 und 55 Dollar starten, die Aktie. Und 2,7 Milliarden Dollar wird das Unternehmen einnehmen können. Die Bewertung von 26 Milliarden Dollar ist also auch jetzt nicht ohne. Und im letzten Jahr haben sie 1,9 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das ist ein Wachstum von 737%. Extrem heavy.
Stark, ja.
Und 863 Millionen Verlust ist aber ganz normal, jetzt sage ich mal, für so einem recht jungen Unternehmen. 2024 trug Microsoft 62% des Umsatzes bei, also von den 1,9 Milliarden ging dann doch recht viel aus den Schultern von Microsoft dahin. Und naja, immerhin noch spannend auch der Deal, der vor kurzem noch abgeschlossen wurde mit OpenAI. 5-Jahres-Vertrag im Wert von 12 Milliarden Dollar rund. Auch nicht schlecht. Also ich glaube, der Börsengang könnte ja spannend werden. Und das Wachstum ist natürlich beeindruckend. Kurz noch zum Geschäftsmodell, weil wir das ja natürlich auch mal mit erklären wollen. Was machen sie? Also sie geben quasi das, was die Hyperscaler die ganze Zeit einkaufen bei Nvidia und Co., die ganzen Server und so weiter, vermieten diese eben. Also CoreWeave vermietet das an die Kunden, die da wiederum, also auch unter anderem auch an die Hyperscaler wie Microsoft, um eben da, ich sag mal, dass die Hyperscaler ein bisschen Kosten sparen auf der einen Seite und nicht alles selber kaufen müssen. Und da ist es so quasi, ja, ich will es nicht sagen, das Six der KI, aber so ein bisschen in die grobe Richtung mal gelenkt, um ein Bild zu finden. Ja, für dich war es, glaube ich, nicht so zum Investieren.
Bin mir auch nicht so sicher, wie robust dieses Geschäftsmodell ist. Weil sie haben ja, also sie nehmen ja eine Art Gebühr natürlich auch von ihren Kunden, die nicht in das Risiko gehen und sie müssen aber natürlich immer das Neueste vom Neuesten da haben und auch um voranzutreiben. Also für den Kunden, glaube ich, das ist ein enormer Mehrwert. Er muss in dieser Tech-Rallye nicht immer dabei sein, hat geringere Investitionskosten, aber weiterhin Kosten, die er wahrscheinlich steuerlich geltend machen kann. Aber für CoreWeave, ich bin auf die Margen gespannt. Und wie man starke Cashflows damit, ob man so einen Chip halt von Nvidia 5, 6 Jahre reiten kann oder zu welchen Gebühren. Also ich bin wirklich auf die Margen gespannt. Hast du davon schon was gehört zu den Margen?
Nein, ist noch nichts, also mir nichts bekannt. Ich habe jetzt auch nicht so tief geforscht, muss ich sagen, aber ich sag mal, wir warten ja eh mal die IPOs ab. Wenn die an der Börse sind, werden die Daten ja dann reintrudeln und ich glaube, das wird sehr spannend.
Glaubst du,
Vor allen
das
Dingen,
ist ein hohes, Entschuldigung, dass ich unterbreche, dass es
ja,
eine hohe
was?
Marge hat, dieses Business?
Ja, ab einem gewissen Punkt, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ding oder diese Kugel muss groß genug sein, um gut zu rollen. Und ich glaube, ab einer gewissen Größe hast du da, oder hat CoreWeave dann auch in der Gewinnzone relativ schnell, denke ich, die Möglichkeit, richtig fett zu skalieren. Aber das braucht, denke ich, eine kritische Größe, die sehr wichtig wäre zu überschreiten. Immerhin, die Deals sprechen ja dafür, dass das kommt. Das muss man ja
Aber
auch sagen. Das Wachstum ja auch.
62% Abhängigkeit von Microsoft finde ich auch hart.
Ja, das waren vorher übrigens um die 40%. Also man sieht, dass Microsoft da die Dienste von CoreWeave bevorzugt genutzt hat im Vergleich zum Selbstbauen aktuell. Ne? Das muss man vielleicht auch mal noch so als, wobei da trotzdem noch sehr viel Geld reingeflossen ist. Ne? Das darf man, glaube ich, jetzt nicht undifferenziert dastehen lassen.
Aber ich
Also
gehe auch davon aus, Marcel,
spannend.
dass irgendwann, dass diese Margen von Nvidia irgendwann ja auch wird es einer schaffen, meines Erachtens nach, sie einzuholen. Und wenn die Marge von Nvidia fällt, müsste dann ja auch die von CoreWeave fallen, weil es vielleicht dann auch günstiger wird für die Hyperscaler selber wieder diese Infrastruktur zu bauen, anstatt zu vermieten. Und wenn es
Ja, wird es aber
günstiger
für
wird, ist.
CoreWeave auch, ne?
Ja,
Weil
aber
die ja nicht nur
dann.
Nvidia haben, die haben ja dann auch die günstigen Jobs. Die können ja, also hier geht es ja wirklich
Ja.
darum, dass sie die Rechenzentren hinstellen und sagen, hier, die Cluster und die Cluster vermiete ich dir.
Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich auf die
Ja,
Margen
absolut.
gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein High-Margen-Business wird. Ich glaube, sie werden viel
Okay.
diese Story erzählen. Marge
Ja.
kommt bei der und der Größe, Cashflows kommt bei der und der Größe. Aber ich
Ja,
lasse mich
schauen wir mal.
natürlich, und ich finde, die Bewertung ist halt auch schon abartig
Ja,
hoch.
klar. Absolut. Also das ist natürlich, KI ist aktuell immer noch Thema an den Börsen und das ist ja mal das gutes Wachstum. Ne? Da sind natürlich die Investoren ganz heiß. Okay, also wahrscheinlich denken ja manche, es geht ewig weiter mit 700% Umsatzwachstum, aber ja, bleibt abzuwarten. Wichtiger Punkt noch, also Nvidia ist ja investiert in CoreWeave, das muss man auch dazu sagen, also sie profitieren direkt mit und gleichzeitig werden sie wahrscheinlich auch bestimmte Rabatte geben an den Juniorpartner in diesem Fall. Und Nvidia, da kommen wir heute gar nicht drauf, hat ja auch neue Chips vorgestellt, die Blackwell Ultra Chips, die zur Hälfte des Jahres schon kommen. Und dann eben auch Vera Rubin, die Nachfolgechips von Blackwell. Also ob die so schnell eingeholt werden in der Technologie, da habe ich meine großen Zweifel. Und ich glaube, dass da jetzt ja vier Produkte am Markt sind, wo Nvidia dann auch sehr schnell weiter profitieren wird. Aber das bleibt auch spannend. Ich habe noch ein zweites IPO mitgebracht, welches jetzt eingereicht wurde. Also jetzt wird es griffig. Und zwar bei Klarna. Da haben wir ja schon immer mal gesagt, wann ist das jetzt endlich soweit? Wann kommt es? Und die waren ja auch schon mal kurz vor der 40 Milliarden Dollar Bewertung und auch alles vor 2021. Und jetzt hat der Buy Now Pay Later Zahlungsdienstleister die Unterlagen eingereicht. Hier geht es direkt mal, sie wollen mit einer 15 Milliarden Dollar Bewertung jetzt an die Börse kommen in New York. Der Zeitpunkt wurde noch nicht genau genannt, aber wenn man einreicht, ist das zumindest schon mal naheliegend, wann es soweit ist. Der Umsatz 2024 fand ich auch mal spannend zu hören von Klarna, 2,8 Milliarden Dollar. Das sind 24% Wachstum bei einem Nettogewinn von 21 Millionen Dollar. Auch schön, dass man hier schon mal geschafft hat, in die Gewinnzone zu kommen, um dann in das IPO zu gehen. Das sieht man ja doch recht selten, aber gut, Klarna ist halt auch kein Startup mehr, sondern halt wirklich ein, ich sag mal, fundamental wahrscheinlich auch sehr starkes Unternehmen im Wachstum, skaliert hoch und sind ja auch im Begriff hier und da. Und ich glaube, jeder, der es nutzt, kennt auch die Vorzüge im Online-Zahlen.
Für mich kein Investment. Ich verstehe immer nicht, also ich verstehe die Technologien einfach nicht. Warum jetzt nehme ich lieber eine Klarna anstatt eine andere Firma, anstatt dass ich da mit PayPal oder so. Also I don't understand it, so I don't invest in it. But
Ja,
ich bin ja
okay.
investiert bei Visa und die sind ja auch bei Klarna mit dabei und nehmen ja auch Teil an Klarna Transaktionen dann auch Geld, weil sie ja das über ihr Zahlungsnetzwerk machen.
Spannende Partnerschaft auch, die Klarna noch gegeben hat. Und zwar werden sie, haben sie einen Exklusivvertrag mit Walmart geschlossen. Das ist ziemlich stark, weil ich sage mal, die Kunden von Walmart jetzt einfach ihre Rechnungen über Monate abstottern können, also Buy Now, Pay Later im Lebensmitteleinzelhandel unter anderem.
Richtig im
Das
Laden
ist
oder
schon
online?
krass. Ja, auch im Laden. Also online und auch meines Wissens nach wahrscheinlich so also eine Kundenkarte, wo du dann auch, sag mal, die Geschichten einstellen kannst.
Also profitiert Klarna von hohen Zinsen? Weil die
Sie,
Leute
vor
mehr
allem,
Buy
wenn
Now
es
Pay Later machen? Oder ist das eher ein
unter
Risiko
anderem
fürs
das.
Geschäft?
Nö, das ist ja auf jeden Fall positiv für Klarna, weil sie natürlich die Zinsen dann einheimseln. Gleichzeitig werden die Leute Klarna als Zahlungsoption nehmen, verdient natürlich Klarna auch daran. Statt jetzt PayPal wird es ja da nicht geben, weil es ja exklusiv ist. Aber ein Beispiel, wenn du jetzt einen Online-Shop hast, wo Klarna und PayPal angeboten sind und du entscheidest dich für X, wird X auch daran verdienen. Und bei Klarna als, ich sag mal, Exklusivpartner, und gerade auch im Online-Handel, wo sie auch sehr viel machen, ne? Walmart ist ja ein großer, ist ja nach Amazon schon wirklich sehr, sehr groß im Online-Shopping dabei, dann könnte das natürlich hier richtig Auftrieb geben für die nächsten Jahre. Schauen wir mal.
Apropos Auftrieb. Wir haben ja viel Geld in Deutschland jetzt in die Hand genommen für Rüstung und einer, der jetzt sein Geschäftsmodell umkrempeln möchte, ist der Motorenhersteller Deutz. Und Deutz will jetzt weg von klassischen Motoren und möchte mehr und mehr jetzt auf Rüstung gehen. Und die Aktie, wir sehen es hier am Kurs, eine Achterbahn par excellence und dass der nächste Rücksetzer kommt, wenn ich diese Fahnenstange hier schon sehe, die ist für mich schon ausgemacht, Marcel. Das Unternehmen hat allein schon mehr als 90% dieses Jahr zugelegt, sich sogar schon jetzt fast verdoppelt bei diesen 7,32 Euro. Und das sind einfach die Spekulationen, dass das Thema Rüstung bei Deutz richtig gut aufgehen wird. Ich wünsche sie natürlich, weil sie müssen ihr Geschäftsmodell ändern. Klassische Motoren werden in Europa einfach nicht mehr so gut nachgefragt. Und Laut dem Management gibt es dieses Jahr einen mittleren zweistelligen Millionenumsatz in diesem Bereich und am nächsten Jahr soll es dann auch schon dreistellig sein. Und Deutz braucht diese Zeitenwende auch für sich, für sein Geschäftsmodell, damit sie auch weiterhin größer werden. Ich persönlich, Marcel, glaube, wenn etwas stark wächst, aber noch nicht so groß ist und dafür bricht dir eigentlich das klassische Geschäftsmodell mit, wo du ja die Cashflows brauchst, um dein Geschäftsmodell zu transformieren oder auch zu erweitern, weitere Märkte zu erschließen. Ach, ich glaube, da hier, also hier bitte wirklich nicht einsteigen, ja, oder einen Sparplan. Wer jetzt hier echt Deutz ist die Zukunft. Ich glaube es nicht. Ja, muss ich es einfach so sagen.
Ja, möchte ich auch schwarz malen, denn ich sag mal, also erstens eine Quizfrage, Philipp. Wenn ich den
Bitte?
Chart jetzt noch hätte weiter aufgezogen von dem aktuellen Chart von Deutz, also jetzt nicht nur auf die 5 Jahre, 6 Jahre-Sicht, sondern noch viel länger, rat mal, wie der Kurs weitergegangen wäre, nach links in der Zeitachse.
Ich glaube, dass Deutsch schon mal höher stand, bestimmt als heute. Und einfach nur, oder ist es genau so eine Achterbahn, einfach nur?
Es ist genau die gleiche Achterbahnfahrt. Klar, war mal kurz höher, mal tiefer und so, aber es ist tatsächlich so, dass die Aktie immer wieder hin und her, also wirklich par excellence eines Zyklikers. Und Philipp, ich habe es dir heute schon mal gesagt, als wir telefoniert haben. Ich glaube, es ist nie ein gutes Zeichen für Investoren, wenn sie dabei beteiligt sind, wie ein Unternehmen sich wieder neu orientieren muss, also im gesamten Geschäftsmodell sich selbst neu aufstellen muss, vor allen Dingen während das alte eben läuft und weiterhin dahin schrumpft und man gleichzeitig ein neues aufbauen muss, was durchaus nicht nur Geld, sondern auch Energie, Kapital und so weiter und so fort auch benötigt. Und das ist in meinen Augen hier wirklich ein großes Problem für diejenigen, die einsteigen. Das wird viele Jahre dauern, ob man da auch das nötige oder die nötige, ja, man muss schon sagen, Geduld auch hat. Da bin ich leicht am Zweifeln, lieber Phil. Ich weiß nicht, wie du das da siehst.
Na, also ich bin voll und ganz bei dir. Und ich würde mich auch zu einer weiten Spekulation hinreißen lassen. Nee, weißt du was? Wollen wir es zum Short der Woche machen? Was sagst du dazu?
Ja, gern, warum nicht? Lass es zum
Ja?
Short der Woche machen.
Wir
Ansonsten hätte man
deutzen,
nämlich auch eine gute.
wir geben deutzen Deutz.
Genau. Es ist auch übrigens bei Volkswagen so, ne? Wenn sie jetzt anfangen, diese Welle zu reiten, die haben so viele Baustellen, die sollen sich konzentrieren auf das Wesentliche, dann halte ich es nicht für richtig, jetzt auch das Thema Rüstung anzugehen. Ich bin klar, wenn da irgendeiner ganz stinknormale Motoren von Volkswagen bestellen will, du das halt jetzt nicht in ein normales Auto baust, sondern halt in irgendeinem, keine Ahnung, Rüstungsfahrzeug, dann mag das ja alles gehen und schön sein, wenn das die Kapazitäten hergeben, aber zu großer Fokus sollte da vielleicht nicht auf dieser Stelle stehen, weil am Ende ist es tatsächlich ja so ein bisschen wie der Wind weht, ne? Also heute ist Rüstung angesagt, da drehe ich mich um. Danach ist wieder Nachhaltigkeit angesagt, dann macht Shell wieder einen auf grün. Ja, also das ist so ein bisschen genau dieses, wo ich als Investor nicht dabei sein möchte. Also ich möchte einen Teil meines Depots so einem Unternehmen nicht anvertrauen, was selber nahezu orientierungslos ist, weil es erst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung blickt. Da habe ich absolute Skepsis und ich glaube, da sollte man sich maximal spekulativ als Trader beteiligen, aber jetzt nicht wirklich investieren.
Wo
Philipp,
sollte man denn investieren? Oder wo hat eines unserer Unternehmen investiert?
ja, kann man so sagen. Das ist so der Deal der Woche, zumindest im Umfang, also 32 Milliarden Dollar in bar soll es kosten, und zwar die Übernahme von Wiz seitens Alphabet. Und Wiz ist ein Cybersecurity-Spezialist, der ja vor allen Dingen auch die Google Cloud noch sicherer machen soll. Und es wäre die teuerste Übernahme der Alphabet-Geschichte. Und dieses Mal, sollte die Genehmigung kommen, würde Wiz zur Google Cloud gehören und dann eben die Produkte und Dienstleistungen nicht nur auf der Google Cloud anbieten, sondern natürlich auch auf den weiteren Cloud-Plattformen. Und da ist die Kommunikation meines Erachtens schon auf der richtigen Stelle, denn das ist ja genau das Thema, warum die Behörden im letzten Jahr bei 23 Milliarden Dollar Deal-Paket abgelehnt haben, weil sie sagten, die haben Zweifel, dass das dann die Dienstleistungen und Sicherheitspakete auf den anderen Clouds nicht funktionieren wird. Google hat das aber direkt vorweggenommen. Die werden natürlich das Geschäft von Wiz nicht verkleinern wollen, sondern das weiterhin auf allen Cloud-Plattformen funktionieren soll. Dahingehend natürlich auch weiter ausbauen und weiter stärken, auch mit all den Sicherheitsaspekten. Das war dem Unternehmen auch nochmal wichtig zu kommunizieren. Und vor allen Dingen soll es eben auch um das hybride Arbeiten zwischen den Clouds gehen, dass auch das natürlich effizient funktioniert, sollte eben die eine Einheit bei Azure sein, die andere dann vielleicht bei AWS und die nächste vielleicht bei Google Cloud, dann ist das, soll das eben auch kein Thema sein in Sachen Sicherheit. Und ebenso spannend, dass letztes Jahr wurde es noch abgesagt, dieses Jahr ist ja die neue Regierung um Trump. Hier macht sich Alphabet also Hoffnung, dass das klappt, diese Israelis zu übernehmen. Denn Wiz wurde 2020 erst gegründet in Israel und sitzt in New York. Und ich finde es sehr spannend. Und natürlich will man ja auch einfach, dass die Cloud-Sicherheitsdienste besser werden, Echtzeit, Bedrohungserkennung, Reaktionen auf künstliche Intelligenz natürlich, wie es heute so auch sein muss, ganz klar. Und ich glaube, das macht Sinn. Sie haben ja das Mandiant übernommen vor kurzer Zeit und da, glaube ich, gibt es ganz gute Möglichkeiten, das Ganze zu, ja, ich sag mal, zusammenzuführen, noch sicherer zu machen und da wirklich das Beste anzubieten. Ich habe mal noch die 8 größten Übernahmen mitgebracht, die Alphabet hat. Also die erste habe ich ja schon gesagt. Die zweite war Googles Übernahme von Motorola Mobility für 12,5 Milliarden Dollar. Das war ja auch schon ganz schön viel, aber auch schon eine Weile her. Mandiant, was ich gerade schon gesagt hatte, wurde vor 3 Jahren übernommen für 5,4 Milliarden. Dann gab es ja den ja, Smart Home Hersteller Nest, die sie einverleibt haben, 2014 schon für 3,2. Und ja, da gab es natürlich noch weitere kleinere und nicht zu vergessen auf Platz 8 die Übernahme von YouTube, die wahrscheinlich aktuell die wertvollste ist, wenn man es jetzt mal so im Nachhinein betrachtet. Da haben sie damals 2006 nur 1,65 Milliarden Dollar ausgegeben. Ich glaube, da würde jeder sofort zuschlagen, wenn man das heutzutage noch anbieten würde.
Ja, also ich frage, gibt's Fitbit überhaupt noch?
Ja, tatsächlich gibt es sie noch, ja.
Na, kennst du jemanden? Ich erkenne
Ja.
keinen, der Fitbit nutzt oder hat.
Ja, ich sehe es manchmal so, ja, weil ich bin ja viel in Supermärkten, Arbeitstechnik unterwegs und auch in Mediamärkten und da sieht man manchmal auch Leute, die natürlich eine Fitbit umhaben. Also ich will es auch nicht jetzt absprechen, dass die technisch was können, ne? Das ist keine Frage, das muss jeder selber wissen. Und hat sicherlich auch jeder vorher sich angeschaut, aber man sieht es tatsächlich nicht sehr oft, ne? Also die Alternativen sind natürlich vielfältig und groß und jeder Hersteller hat seine eigenen Uhren. Ich glaube, das ging hier vor allen Dingen um die Daten, Philipp. Die Möglichkeit, die Fitnessdaten zu integrieren in das ganze Thema Cloud, Google, das macht, denke ich, da auch unternehmerisch Sinn. So teuer war Fitbit ja im Vergleich zu anderen Übernahmen auch nicht.
Ach so,
Was sagst du
okay.
dazu, zu dem Deal von Wiz?
Ich freue mich. Mich, ob das Auswirkungen auch hat aufs Cloudflare-Geschäftsmodell. Deswegen, weil die ja auch so Echtzeit-Cloud-Infrastruktur schützen.
Nein, das glaube ich
Wird
nicht, weil du sagst,
spannend.
wie du es immer sagst, die Autobahn, die Datenautobahn, da ist ja Cloudflare im ganz anderen Bereich eigentlich. Klar,
Nee,
die,
Netflare, ich
vielleicht
meine
gibt es da eine
CrowdStrike,
Überschneidung.
sorry.
Ach so, nee, da würde ich mir auch keine Sorgen machen.
CrowdStrike.
Denn Wiz gibt es ja vorher
Bin.
schon.
Das stimmt. Aber jetzt, also mit Alphabet, glaube ich, hat man hier ordentlich Partner.
Ja.
Da. Ich
Ich
bin
glaube, vielen
gespannt.
fehlt ja auch die Fantasie. Die Fantasie, wie es weitergeht bei Alphabet. Ne? Weil man kann sich das mal nicht vorstellen, das Unternehmen ist schon so hoch bewertet, beziehungsweise hat so eine hohe Marktkapitalisierung.
Aber das
Aber
ist gut für alle, die
ehrlich,
investieren wollen
eben, ja.
und die
Stimmt. Ist eine
überzeugt sind,
Chance.
weil die Aktie ist spottenbillig, wächst zweistellig noch beim Umsatz und beim Gewinn, zahlt eine Dividende, kauft Aktien zurück. Also, ich würde eher diese Aktie als eine Nike kaufen.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, da macht auch übrigens der Sparplan für einen Junior oder für die
Definitiv.
Tochter Sinn.
Definitiv. Bin ich, also ich würde auch eher bei meinem Sohn in Alphabet investieren als bei Nike.
Ist doch mal ein
Und
Wort.
bei ins Alphabet zu investieren ist immer besser. Ja. Kommen
Ja.
wir jetzt zum wahren Deal der Woche, Marcel. Und den hat meines Erachtens nach Pepsi. Weil Pepsi ist ja auch so ein Thema, da sagt ihr, Brause und ein bisschen Wasser noch mit SodaStream dazu. Und sie sind natürlich immer davon getrieben, dass sie auch in Sachen investieren müssen. Und es gibt einen neuen Trend. Limonaden mit wenig Zucker und vielen Ballaststoffen, die sind im Moment in den USA gefragt. Und ich bin total gespannt. Sie haben nämlich für 2 Milliarden Dollar Poppies übernommen. Und die machen also genau diese Limonaden. Und der BNP Paribas zufolge hat sich der Absatz von Poppy in den 3 Monaten bis Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Und der Getränkemarkt in den USA, der ist riesig. Ja, also der auch für Limonaden. Und sie haben inzwischen einen Marktanteil von 1%. Das klingt jetzt vielleicht wenig, aber das ist verdammt viel. Und wenn das jetzt wächst, vielleicht auch durch die Pepsi Power, hat man hier auch, man hat ja auch andere Produkte, Rockstar Energy etc. Und wenn das vielleicht ein globaler Trend wird, was ich mir vorstellen könnte, zuckerfreie Limonade mit tollen Ballaststoffen, das klingt ja erstmal hervorragend. Und ich glaube, das könnte der Aktie wieder so ein bisschen Fantasie einhauchen. Und ich bin ja selber auch investiert, für mich ein absoluter Dividendenwachstumswert, eine schöne Dividendenmaschine. Ich finde sie auch auf diesem Niveau super spannend. Und ich weiß nicht, was du gerade sagst aktuell.
Ja, also charttechnisch würde ich jetzt erstmal die Finger fallen lassen. Sie fallen jetzt wieder auf diese Unterstützung, die Sie vorher schon hatten. Wenn Sie da wieder halten, ist ja erstmal gut. Jetzt finde ich aber den direkten Vergleich zu Alphabet ganz spannend, weil hier einfach die gleichen KGVs sind. Und das Wachstum natürlich nicht annähernd das gleiche, ist ja auch klar. Aber daran sieht man vielleicht erstmal, wie günstig Alphabet ist, wenn Pepsi da auf dem Niveau schon günstig ist. Aber nichtsdestotrotz, um wieder auf Pepsi zurückzukommen, finde ich es klug, dass Sie solche Übernahmen tätigen. 1% ist richtig viel, wenn man bedenkt, wie viele Limonaden, selbst in Deutschland wäre das richtig viel. Es gibt wirklich, der Einzelhandel hat ja wahnsinnig viele, ja, da gibt es ja auch regionale Geschichten und wer da nicht alles Limos anbietet und für jeden scheint es sich ja zu lohnen. Also dieser Markt ist wirklich krass groß und ja, warum nicht? Ne? Und Pepsi hat natürlich die Stärke, dann auch weltweit direkt an alle Kanäle weiter auszusenden und da kann man den Wert ja von Poppy auch relativ schnell wieder. Ja, auch für sich reinarbeiten. Also ich glaube, auf langfristige Sicht ist Pepsi definitiv ein guter Kauf. Ich selber nicht. Für mich ist es tatsächlich kein Kauf, aber du weißt, ich habe eh so diese Konsumgüterhersteller nicht so wirklich im Blick. Ist nicht so meine
Ja.
Investmentgeschichte, außer Procter & Gamble, wobei das habe ich auch nicht selber. Und ja, trotzdem coole Übernahme.
Der
Ob das die Übernahme der Woche ist.
Softdrinkmarkt in den USA ist etwa 105 Milliarden groß. Und davon
Nicht schlecht.
1% ist schon 1 Milliarde Umsatz. Das ist ja auch
Kann man machen.
High-Margin-Business, dieses Wasser. Und deswegen, Marcel, würde ich diese Woche als Spekulation der Woche machen, dass Pepsi Alphabet bis Jahresende outperformen wird.
Witzig, ich wollte es genau andersrum gerade eben sagen.
Ja,
Mensch,
denn
Alphabet
das,
wird besser performen.
dann würde ich sagen, machen wir das doch, oder?
Ja, absolut. Da haben wir doch mit einem Satz zwei, weil wollte erst gerade sagen, Mensch, Alphabet macht eine bessere Performance dieses Jahr als Pepsi. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist eigentlich zu einfach. Diesen Punkt, den lasse ich mir nicht schenken. Und dann kommst du hier um die Ecke. Ja, bin ja gespannt. Ja, aber jetzt habe ich die große Klappe und am Ende werde ich einen besseren belehrt.
Du kannst mir ja, wenn, wir können ja das dahinter schreiben, wenn ich diese Wette gewinne, kriege ich 2 Punkte.
Kriegst zwei Poppies. Nee, es geht nicht, sind nicht Neuropathetisch, schade. Nee, zwei Punkte gibt es da nicht.
Ah,
Da
siehst du,
bin ich
da
dann.
jetzt höre ich schon wieder die Angst raus.
Ja, also nee, zu verschenken habe ich auch nicht. Ich bin ja schließlich jemand, der auch einholen muss. Ja, letztes Jahr verloren, also da muss ich ja hier wieder nachziehen. Ja? Das kann ich ja nicht auf
Na
mir sitzen
gut,
lassen. Wäre auch ein
dann
bisschen Ehrgeiz.
ich trage es jetzt
Bisschen.
ein. Und ich würde ja eigentlich jetzt schon zum Top der Woche kommen, aber ich würde sagen, solange ich das eintrage, machst du das jetzt. Und wir
Okay, dann
starten
brauchst du
mal
mir gar
mit
nicht erst
deinem
zuhören.
Woche. Finde ich
Nein,
toll.
also.
Mach weiter so. Danke dir. Gute Nacht.
Mein Top der Woche, lieber Philipp, ist Vonovia. Und da ich ja weiß, dass du mir diese Woche schon einen Glückwunsch gesendet hast für dieses Unternehmen, mache ich es mal größer jetzt kurz das Bild. Ich habe irgendwie Sommer 2023, ich habe nochmal nachgeschaut, also fast schon wieder 2 Jahre her, die Investmentthese geäußert, dass das Unternehmen für mich zu billig ist und wenn das Unternehmen einfach nur nach dieser Hochzinsphase wieder zu alter Stärke findet, dann habe ich A, eine persönliche Dividendenrendite, die richtig Spaß macht und auf der anderen Seite natürlich auch noch Kursgewinne, die richtig Spaß machen. Und so langsam geht diese Investmentthese auf. Wie wir alle wissen, die EZB hat die Leitzinsen durchaus öfter schon gesenkt. Der Marktzins ist auch natürlich runtergekommen, beziehungsweise jetzt wieder angestiegen, nachdem die Bundesregierung mal so richtig Gas gegeben hat mit ihrem fast Billionen-Dollar-Paket. Wie dem auch sei, ist das eher ein kurzfristiger Effekt in meinen Augen, denn das Niveau ist trotzdem noch deutlich unter dem, als es eben ja dann auch zeitweise in dem Hochzinsphase war. Und was bleibt bei Vonovia, ist, dass sie halt nicht wirklich auf diese Entwicklung hinaus müssen. Also sie müssen nicht die Häuser vom Feld irgendwo verkaufen, sondern sie vermieten am Ende des Tages. Und das ist das Grundkonzept, was eben hier auch wirklich trägt. Und meine Investmentthese ging bis jetzt ganz gut auf. Die Aktie hatte sich ja zwischenzeitlich schon noch viel stärker, jetzt aber immer noch gut entwickelt. Klar, zuletzt ging es aufgrund der genannten Ereignisse wieder ein Stück weit runter. Und sie haben jetzt eben auch mal ihren Jahr abgeschlossen und haben ja auch noch was zum Ausblick gesagt. Und ja, jetzt stand halt 2024 noch knapp eine Milliarde Euro Verlust bei Vonovia. Das lag vor allem eben an diesen Abwertungen der Immobilien. Im Jahr zuvor waren es ja, glaube ich, knapp 7,6 Milliarden, glaube ich, in die Richtung. Also sehr, sehr stark aufgrund der Abwertungen. Ne? Das hat aber jetzt so langsam seine Stabilität erreicht und 2025 soll wieder ein Gewinn unter dem Strich stehen. Und wir kommen früher aus der Krise als viele andere, sagte Rolf Buch. Und auch das stützt meine Investmentthese, denn sie sind einfach die Größten. Und das kommt ihnen hier zugute, also in Deutschland vor allen Dingen. Und die letzten 3 Jahre hat Vonovia zusätzlich 11 Milliarden Cash generiert, eben auch mit dem Verkauf von manchen Sachen, ne, wo man sagt, da kann man ein bisschen spielen, die kann man wieder raus aus dem Bestand und dafür wieder auch vor allen Dingen die Schulden tilgen. Und das hat man auch gemacht. Man kann jetzt auch noch vollends Potenzial ausschöpfen für die kommenden Jahre und hat eben hier auch inklusive der Schulden weiter die Tilgung vorgenommen. Und das ist natürlich auch wichtig bei dem recht großen Schuldenberg, der bei Immobilien ja aber trotzdem normal ist. Ja. Das zahlt ja am Ende die Mieter ab. So ist es ja bei jeder Immobilie, die man nicht selbst nutzt. Und für 2024 kam dann der Dividendenvorschlag bei 1,22 € statt im letzten Jahr noch 90 Cent. Und Philipp, das heißt für mich jetzt eine persönliche Dividendenrendite von 7,13%, weil ich bei 17,10 € eingestiegen bin. Für alle, die jetzt neu einsteigen, ist es ganz knapp unter 5%. Ich finde immer noch sehr attraktiv. Und der aktuelle Gegenwind, der kurzfristige am Anleihenmarkt, der ist zwar da, aber die Aktie kann diese 25,10 € Marke schon mehrere Tage jetzt auch oder die ganze Woche schon verteidigen. Und bis 28 soll der Gewinn um 30% zulegen. Und das finde ich doch bemerkenswert, vor allem, weil man auch jetzt langsam wieder Projekte mitentwickelt. Das heißt, renovierungsbedürftige Immobilien kauft, die wieder hübsch macht und vermietet. Und das sollen auch seitens des Neubau natürlich noch ein paar geschehen. Das sind 3.000 Wohnungen für das laufende Jahr. Klingt nicht viel, aber letztes Jahr und vorletztes Jahr haben sie gar nichts gemacht aufgrund der Zinsen. Und deswegen ja, wachsen sie natürlich mit den Mieteinnahmen, die sie generieren. Wenn 3.000 Wohnungen wieder mehr vermietet werden, ist das natürlich auch wieder etwas Gutes. Und vor allem wird Wohnraum geschaffen, denn das ist ja aktuell das große Problem in Deutschland.
Definitiv kommen wir auch gleich nochmal zu, Marcel. Ich würde auch an deiner Stelle diese Aktie locker 10, 15 Jahre halten wollen.
Ich glaube, das mache ich
Einfach,
auch.
du wirst so schnell sehen, wie sich dein Investment jetzt auch zurückbezahlt, alleine über die Dividenden. Hut ab, schön, dass das so aufgegangen ist für dich. Ich überlege auch hier, das könnte eigentlich ja auch einfach so ein typischer No-Brainer werden. Wie gesagt, wieso, weshalb und warum, erfahren wir gleich. Kommen wir zu meinem Top der Woche und das ist, dass das erste Cannabis-Schmerzmittel bald zugelassen werden könnte. Der Pharmaunternehmer Clemens Fischer will Cannabis-Arzneimittel jetzt gegen Rückenschmerzen in Deutschland zulassen und alle Phasen, alle Studien sind abgeschlossen, alle sind hervorragend und Marcel, Rückenschmerzen ist ein riesiger Markt. Fast jeder dritte Erwachsene in Deutschland leidet laut Daten der Krankenkasse AOK unter Rückenschmerzen. Und etwa 4 Millionen Erwachsene in Deutschland. 4 Millionen, ja. Da sind es chronische Schmerzen. Chronisch, also dauerhaft. Und diese Schmerzen lassen sich oft nur über Opioide dann auch lindern, was natürlich nicht gut ist, sehr stark abhängig machen. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie kann man das denn spielen? Und tatsächlich gibt es ein Unternehmen, Tilray, ja, ist ein Cannabis-Unternehmen, die machen medizinisches Cannabis, das weltweit ist ein Penny Stock. Also muss man auch wieder sagen, eine absolute Red Flag. Und er jetzt sagt, er will hier spekulativ einsteigen. Ich sag mal so, ich nehme es vorweg, Marcel, ich erkläre, damit wir es tracken, Tilray jetzt zu meinem Ten-Bagger der Woche, den ich hier ganz klar auffordern möchte, nicht nachzumachen. Ja, ganz, ganz wichtig, wir tracken das mal. Ist wirklich, wie gesagt, ein Penny Stock unter 1 Euro. Aber sie haben schon mal eine deutsche Webseite. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ja,
Ja,
also,
solange sie nicht der Übersetzer war.
nee, das, nein, also ich finde es ja gut und meine Frau ist ja auch ein bisschen im medizinischen Bereich. Die sagt auch, das ist tatsächlich, das kann vielen Menschen auch sehr viel Leid auch ersparen. Ja, dieses medizinische Cannabis und deswegen bin ich doch sehr gespannt.
Ja. Also, wer davon vielleicht noch ein bisschen, also in Anführungsstrichen, sicherer profitieren möchte, den kann man ja noch Innovative Industrial Properties anbieten. Das ist ja die REIT, die die Lagerhallen für medizinisches Cannabis ja, anbieten und dann auch verleasen. Ja. Wäre vielleicht auch noch eine Idee und hat dafür noch eine ordentliche Dividende und ich sage mal keinen Penny Stock. Aber ja, ich bin gespannt, ob das aufgeht. Ist natürlich ja eine gute Entwicklung, wenn das so kommt, wie es du es jetzt geschrieben hast, dann wäre das natürlich super für die Patienten und natürlich dann auch für, naja gut, ob das am Ende ja die Aktie wirklich die Höhe hebt, wäre natürlich zu fragen. Ist übrigens noch nicht immer ein Penny Stock, sondern sind natürlich da reingewachsen, also reingeschrumpft, kann man ja sagen in dem Falle. Also bleibt spannend. Ich bin ja gespannt. Fängst du mit dem Flop an, Philipp?
Mach du, weil ich trage jetzt noch Tilray in die Ten-Bagger-Liste ein.
Alles klar. Und da möchte ich meinen Flop der Woche heute, ja, aus den gehypten Aktien der Verschuldungszug der Bundesregierung machen. Man kann ja zu diesem Paket stehen, wie man will. Ich glaube, der Ball ist jetzt gespielt. Jetzt geht es vor allen Dingen erstmal darum, wenn man schon die Schulden als Nachteil mitnimmt, dass man Reformen bringt und mit Reformen auch echte Änderungen anstößt, die es ermöglicht, da wirklich Wachstum zu erzielen, also das Geld auch tatsächlich gut einzusetzen. Aber wie es halt oft so ist, wenn die Politik Gelder hat, dann ist reformtechnisch nicht so viel zu erwarten. Wir hoffen das Beste, wie dem auch sei. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die jetzt so ein bisschen durch die Decke gegangen sind. Unter anderem zähle ich hier dazu Deutz oder auch andere Unternehmen, die teilweise viel zu hoch gelaufen sind. Denn was man sich ja vorstellen muss, selbst wenn das Geld 12, also die 500 Milliarden für die Infrastruktur, das sind 12 Jahre mal 50 Milliarden, die auch erstmal dort ankommen müssen. Alles, was über den Haushalt ist, wird ja außerhalb, also wird ja in der Schuldenbremse oder außerhalb der Schuldenbremse quasi finanziert im Teil der Rüstung. Aber selbst das Geld muss ja auch erstmal ankommen bei diesen Unternehmen. Und selbst wenn man, ja, ich mache mal eine fiktive Zahl, Philipp, wenn du jetzt Rheinmetall wärst und jetzt kommt der große Auftrag, 10.000 Panzer, hast du das gleiche Problem wie Airbus, dass du natürlich nicht alle sofort liefern kannst. Und egal, wie viel Geld in diesem Auftragsbuch steht, du hast vielleicht die nächsten Jahrzehnte kein Problem mit, ich sag mal, einer Auslastung, aber die Kapazitäten zu erweitern, um mehr Umsätze zu machen, auch deutlich mehr Umsätze, mehr Gewinne zu steigern, das muss ja nicht, also tatsächlich ist ja betriebswirtschaftlich auch nicht so, mehr Aufträge heißt nicht unbedingt auch mehr Gewinn. Das kommt ja auch noch hinzu, ne? Das gibt ja auch da andere Effekte, die dagegen arbeiten. Da, ich glaube, jeder, der BWL ein bisschen näher betrachtet hat, kennt das. Und daher würde ich sagen, Vorsicht vor diesen wirklichen Highflyern, also Rheinmetall würde ich. Hätte ich auch schon eher keine Frage und hätte jetzt hinterher geschaut, aber ganz ehrlich, ist für mich eine absolut gehypte Aktie, kommt so, bis sie da reingewachsen ist, wo sie jetzt ist, muss schon wirklich sehr viel passiert sein. Und allein der Glaube daran fehlt mir so ein bisschen. Daher die Vorsicht bei anderen Unternehmen, die vielleicht nicht ganz so hoch bewertet sind, mag das noch gehen. Gerade auch so, keine Ahnung, die ITler von Bechtle und Co., die, ich sag mal, von diesem ganzen Maßnahmen mit profitieren werden. Das ist, mag auch funktionieren, aber ich meine nur, es bräuchte dafür auch gewisse Anstöße aus dem regulatorischen Haushalt und solange das nicht der Fall ist, wäre ich da skeptisch oder würde zumindest aufpassen, dass ich meine Gewinne, die ich jetzt vielleicht einfahre oder meine Verluste, die ich jetzt reduziere bei bestimmten Themen, naja, nicht wieder nach unten fallen lasse.
Ja, also, es ist wieder einfach nur, es, hinten kackt die Ente, sage ich immer. Wir werden sehen, was in 3, 4 Jahren ist.
Ja, das stimmt.
Mein Flop der Woche schließt sich der ganzen Thematik an. Marcel, ich habe heute gelesen, Deutschland braucht 320.000 neue Wohnungen pro Jahr. Die Ampel wollte 400.000 bauen, hat das Ziel natürlich nicht geschafft. Die neue Regierung hat jetzt Glück, dass es laut Experten nur noch 320.000 sind. Aber das ist nicht etwas, was wir, wie gesagt, brauchen irgendwie bis in 10 Jahren, sondern wir brauchen das pro Jahr. Und mit jedem Jahr, wo das nicht erreicht wird, steigt natürlich der Druck auf Vermieter und oder eher auf Mieter. Und deswegen glaube ich, ist deine Idee mit einer Vonovia immer noch wunderbar. Und ja, ich könnte jetzt jedes Jahr einmal die Spekulation machen, dass Deutschland es nicht schaffen wird, 320.000 neue Wohnungen zu bauen und würde jedes Jahr den Punkt kriegen. Deswegen mache ich es nicht, weil ich will ja hier auch keine Almosen. Aber ja. Es gibt ja Konzepte, habe ich jetzt gesehen. Also ich gucke auch immer gerne so Reportagen, Marcel, muss ich ehrlich sagen, in den dritten Programm, wo sie auch so mal innovatives Wohnen auch oder mal haben sie jetzt letztens vorgestellt und da haben sie in Hamburg zum Beispiel auch mal einen Neubau hinbekommen für 11 € den Quadratmeter, weil sie einfach mal eine Ausnahmegenehmigung bekommen haben und müssen mit weniger Regularien bauen. Ja, also auch das kann die Preise beim Bau einfach auch senken. Also mehr, ach ja, Freiheit. Aber das ist ja das, was die Deutschen nicht gewählt haben. Und deswegen müssen wir jetzt damit leben, dass 320.000 Wohnungen niemals gebaut werden. Also,
Ja, auch
glaube
Rolf
ich
Buch
nicht.
hat das übrigens, Rolf Buch, der CEO von Vonovia, hat das auch
Ja.
kritisiert, dass in diesem ganzen Maßnahmenpaket, wo jetzt das Geld fließt, auch da überhaupt nichts zu der Wohnproblematik angesprochen wurde, ne? Weil ihm liegt das ja auch am Herzen. Er hat ja kein Interesse daran, dass die Linken kommen und noch wieder dann enteignet schreien, obwohl sie, wenn sie es machen würden, natürlich extrem orbitante Summen investiert würden aus staatlicher Hand, wo natürlich am Ende auch keine einzige neue Wohnung geschaffen wurde, also natürlich auch völlig utopisch, aber gut, wem sage ich das? Letzten
Ich sag mal
Endes.
so, wo nichts ist, also keine Wohnung, kann es auch keine Probleme geben. Vielleicht
Ja,
ist das so die
vielleicht das ist die Logik, ja. Wenn alle auf der Straße leben, ist auch besser. Nein, also ist natürlich ja,
Brauchst du keine
schwierig und
Heizung?
ich bin bei dir, solange diese Regulatorik und dieses serielle Bauen und diese Zulassung für bestimmte Bauarten nicht einfacher von Bundesland zu Bundesland, von Stadt zu Stadt, weniger Behördengänge benötigt,
Ich
solange
kann
wird das
es
auch
ja
nicht
immer.
passieren.
Du weißt ja hier, du weißt ja, wo ich wohne.
Ja.
Und du weißt ja, dass unsere Gemeinde hier ist ja nach einem Bebauungsplan von 1998, damals gab es ja einfach noch kein Glasfaser-Internet. Und dadurch, dass es zu aufwendig gewesen wäre, die ganzen ja, Behördengenehmigungen, die Änderungen am B-Plan, also am Bebauungsplan vorzunehmen, deswegen haben wir bei uns in der Straße Kupferleitungen. Und die anderen, die den neuen Bebauungsplan haben, hier 30 Meter weiter, die haben Glasfaser. Es
Ja,
ist
was soll man so
Wahnsinn.
sagen? Ja.
Es
Das ist
ist
Deutschland.
Wahnsinn. Ich würde sagen, wir kommen
Ja.
jetzt zu unserem Thema diese Woche, Marcel. Und das sind beide Tipps. Und den ersten Tipp, den ich heute mitgebracht habe, ist ein Unternehmen, welches ich persönlich auch nachgekauft habe. Ja, put your money where your mouth is oder your mouth where the money is. Ich weiß es nicht, was man sagen sollte. Und das ist Microsoft. Und ich habe einen wunderbaren Tipp von einem tollen Freund bekommen, weil man sich ja so diese super Rendite dann auch immer so gerne zerschießt, wenn es dann im Depot einfach doof aussieht, wenn man nachkauft. Und ich habe ja insgesamt drei Depots. Eins mit meiner Frau zusammen, eins wo ein privates woanders und noch ein privates. Und dann habe ich einfach in das Depot von meiner Frau und mir Microsoft-Aktien gekauft und somit kann ich jetzt beiden Positionen beim Wachsen zusehen. Die Aktie ist am 52-Wochen-Tief angekommen, sie wachsen zweistellig, sie zahlen schöne Dividenden, sie kaufen Aktien zurück und glaubt wirklich jemand, sie sind bei OpenAI und überall mit dabei, im ganzen Cloud-Game, ja, also das spielen sie ja wirklich so ein bisschen gefühlt durch. Glaubt jemand wirklich, dass in 10 Jahren Microsoft weniger Geld verdienen wird als heute? Ich persönlich glaube es nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wenn man Microsoft noch nicht hat oder noch nicht nachgekauft hat, jetzt der Moment gekommen ist und nicht, wenn sie wieder bei $50 die Aktie stehen.
Ja, genau. Also vielleicht hat sie noch 10, $15 Spielraum, ne? Aber das ist alles marginal. Lieber da zu früh eingestiegen, als dann doch wieder zu spät oder im Allzeithoch dann doch wieder zu zweifeln. Insofern bin ich ganz bei dir. Tolle Wachstumsraten, die Aussichten sind top. Auf allen Kanälen feuern sie und wachsen sie. Das ist wirklich beachtlich. Würde
Soll ich
ich
dir mal was
ebenfalls
sagen?
so mit reinhauen.
Die
Sag mal
Aktie und
was.
ich, wir haben Fünfjähriges heute.
Oh, heute?
Ich habe am
Ach, das ist romantisch.
21.03.2020 Microsoft-Aktien gekauft.
Na Mensch,
Ich sehe es gerade
ich
hier
warte,
und
ich mal dir bei Paint ganz schnell eine Kerze rein.
ich muss jetzt nur mal schauen, ob ich auch noch sehe. Meine erste Tranche, nee, ich habe es schon rausgenommen. Also ich bin nur noch 57% im Plus. Ich schaue mal in mein erstes Depot rein, weil ich ja, wie gesagt, ich tracke ja trotzdem ehrlich alles, einfach in meiner Excel. Und lass mich mal
Gut so.
kurz schauen. Lass
Mentale
mich mal
Buchführung.
kurz. Ja, mentale Buchführung bringt ja auch nichts, wenn du es am Ende weißt, dass du dich behupst.
Genau.
Und
Stimmt.
165% im Plus ohne Dividenden. Und meine Dividende, ich habe schon zurückbekommen, wo ist es hier? 1,9% meines Investments. Lecco mio.
Ja, schön. Das klingt gut. Nee, also kann man eigentlich nur so mitnehmen. Ich glaube, beide DIP lohnt sich hier definitiv. Ja, Microsoft, eigentlich ein Basisinvestment. Ne? Jeder ETF-Anleger ist investiert, aber für alle, die Einzelaktien mögen, ist das durchaus eine schöne Chance, lieber Philipp. Dann würde ich sagen, beide DIP Teil 2. Und da habe ich ein Unternehmen mitgebracht, welches ich Ende letzten Jahres ja kurzzeitig verkauft habe, Philipp. Und zwar Cloudflare. Da habe ich Gewinne mitgenommen, weil mein Sparer-Pauschbetrag es auch zugelassen hat. Und plötzlich startete die Aktie einen Run und ich war nicht dabei. Ups, aber jetzt kam sie zurück, zuverlässig, weil die Bewertung schon üppig war. Also nicht auf KGV-Basis, weil ich hier mal hinweise, ne? Darauf schaue ich bei so einem Unternehmen nicht. Aber ja, selbst das KUV war ja wirklich weit weg. Nun kam sie aber, wie gesagt, ordentlich zurück auf die 111-Dollar-Linie und muss man sagen, seitdem bin ich auch wieder drin. Und die Aktie soll jetzt und kann jetzt gerne wieder weiter laufen. Ich bin wieder an Bord, was mir persönlich immer ganz gut gefällt. Wem das immer noch so teuer ist, Sparplan würde sich wahrscheinlich anbieten. Ich glaube aber, dass sie gerade auch in dem Thema Digitalisierung, Sicherheitslösungen und so weiter, als, wie sagst du immer, Autobahn der Daten,
Richtig.
glaube ich, machst du hier nicht viel falsch, ne, auf Dauer. Und gerade weil jetzt auch die Gewinne anfangen, so richtig zu skalieren. Sie können endlich den Schalter so richtig umlegen. Kritische Größe erreicht, Wachstum umsatzseitig passt genauso gut. Und insofern wird die Story hier weitergehen und ich glaube auch dementsprechend die Bewertung weiter sich aufbauen.
Und weil du das ja sagtest, du warst dann wieder nicht dabei. Jetzt wissen wir endlich, was Britney Spears meinte, als sie zu dir sagte: Oops, I did it again. Ja.
Ja, hat sie zu mir gesagt.
Wieder verkauft,
Ja.
obwohl man hätte einfach stumpf dabei bleiben sollen.
Ja, wobei das war ja sehr gut so, ne? Weil so habe ich mir meinen Sparer-Pauschbetrag gerettet vom letzten Jahr. Ich hätte ihn fallen lassen. Und da habe ich die
Oh.
Gewinne steuerfrei mitgenommen und jetzt bin ich auf gleicher Ebene wieder eingestiegen. Also Glück gehabt, dass die Aktie Gnade hatte mit mir. Ja, habe ich also nichts verpasst im Nachhinein.
Ach so, na dann möge sie nie wieder so fallen, wie zu dem du eingestiegen bist, ja. Ich erteile dir im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Börsengeistes die Absolution. Mein
Genau.
Kind.
Danke.
Kommen wir zu meinem zweiten Unternehmen, was ich heute mitgebracht habe. Und Marcel, nächste Woche ist ja die schönste Woche für mich persönlich, weil da ist
Weil wir
nämlich
keinen Podcast
Bono.
haben.
Ja,
Ach
das.
so.
Endlich mal Ruhe. Und nein, es ist Boni-Woche. Ich bekomme meinen Bonus. Und es wird ja eine Daikin-Klimaanlage werden. Und sollte etwas übrig bleiben, gibt es ja wieder eine Aktie, die ich so nicht einfach kaufen würde. Und ich schwanke tatsächlich zwischen Adobe, Cloudflare und AMD. Und sollte was übrig bleiben, wird eine dieser Aktien nächste Woche in mein Depot einfach so random laufen. Und Adobe finde ich, wie gesagt, nicht teuer einfach im Moment. Wir haben schon die letzten Wochen nach den Quartalszahlen darüber gesprochen. Und ich glaube ja immer noch, Adobe wird den nächsten Turbo zünden mit massiven Aktienrückkäufen und, lieber Marcel, mit einer Dividende, die sie auch noch ankündigen werden. Und ich hatte ja letztes Jahr schon bei Alphabet recht und ich glaube, Adobe, sie können sich nicht mehr lange wehren bei diesen ganzen Cashflows und bei dem Wachstum.
Ja, das bleibt jetzt abzuwarten. Ich würde jetzt alle, die uns hier zuhören, einfach nochmal sagen, schreibt in die Kommentare. Adobe, AMD oder wer war es noch?
Ich habe es schon wieder vergessen. Nein, Cloudflare.
Cloudflare, ich hab's vergessen. Genau. Welcher soll in Philips Depot von seinem Bonus? Hier wird es sehr spannend. Tor 1, 2 oder 3. Also
Was würdest
Adobe,
du denn
ich bin
machen, wenn du Philipp
ja.
wärst?
Also dann wäre ich ja noch nicht investiert. Wenn ich Marcel wäre, wie ich eben bin, dann bin ich investiert, habe eine relativ große ja, Position ja von Anfang an gehabt
Ja,
und
deswegen
die ist
frage ich
auch nach
dich
wie
ja, wenn
vor
du
gut im
ich
Plus.
wärst.
Wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich die erste Tranche nehmen bei Adobe, weil ich glaube auch, dass die Bewertung selten so günstig war, wie es aktuell ist, auf dem fundamentalen Gerüst, welches jetzt gerade da ist. Ne? Also man kann jetzt sagen, okay, die war ja schon mal günstiger. Das stimmt, die Aktie, also nicht günstiger, sondern vom Preis pro Aktie, sondern im Rahmen dieser Bewertung und der Aussichten ist die aktuell sehr, sehr günstig in meinen Augen. Und da würde ich tatsächlich auch, oder da hätte ich mich schon lange nicht zurückgehalten, davon abgesehen. Bin da großer
Ich wäre ja eigentlich
Fan
immer
des
Aktien mit
Unternehmens.
Dividenden.
Ja,
Deswegen.
es ist für mich auch, also Dieses Gredo verstehe ich zwar, weil du immer siehst, was reinkommt, aber für mich auch eher eine mentale Buchhaltung, wenn ich da stattdessen der Dividende, keine Ahnung, eine Kursrakete habe von 20% im Jahr, wäre mir doch die Dividende auch völlig Banane.
Na, ich gucke ja
Aber
nicht rein. Das ist ja mein Problem.
würde sich trotzdem über 20 pro Jahr freuen, auch wenn du nicht reinschaust.
Ja,
Am
deswegen, also
Ende guckst du nicht
du
rein
würdest
und.
jetzt Adobe oder Cloudflare oder AMD kaufen, wenn du ich wärst.
Ich würde Adobe nehmen. Also gerade weil sie günstig sind, ja? Weil Cloudflare ist jetzt wieder nicht günstig, sie sind einfach wieder zurückgekommen von ihrer kurzen Übertreibung. Und AMD ist nach wie vor Platz 2 und nicht mehr und nicht weniger. Also ich bin investiert bei AMD, ne? Ich sehe das jetzt auch nicht als ja, No-Go, aber im Vergleich zu Adobe, glaube ich, ist bei Adobe mehr zu holen auf längere Sicht. Ja, aber nur wenn du mich fragst.
Ja klar, du bist ja der
Ich
Einzige,
bin
der
eh
mir
bei dreien.
Anlageempfehlungen geben darf. Wir
Genau, und ich
geben
bin ja eh bei
euch,
allen
liebe
dreien dabei.
Hörerinnen und Hörer, keiner, ja. Beachtet unseren
Nein.
Disclaimer.
Nur für Philipp mache ich das. Sehr schön. Ja.
Machen wir weiter? Du hast noch ein
Genau.
Unternehmen dabei?
Ich habe da ein Unternehmen dabei und das ist HubSpot. Und lieber Philipp, HubSpot ist ein Unternehmen, welches ich schon so lange beobachte. Ich war auch mal zeitweise investiert, habe dann irgendwann mal recht saftige Gewinne komplett mitgenommen. War, glaube ich, im Nachhinein auch nicht so schlimm und nicht so schlecht. Aber jetzt muss man sagen, ist die Aktie wieder auffällig zurückgekommen. Und auch hier KGV-Betrachtung gar keinen Sinn, ne? Weil die Aktie oder das Unternehmen skaliert erst noch, hat schon, macht weiterhin gute Wachstumsraten seitens des Umsatzes und auch im Gewinn. Fangen Sie ja erst jetzt richtig an, den Schalter umzulegen. Und das wird sicherlich auch nach und vor eingepreist sein. Aber HubSpot hat immer mal die Eigenschaft, schön zurückzukommen. Wie wir es eben hier auch für alle, die es eben auch sehen auf YouTube oder die sich einfach mal den Chart auf ein paar Jahre aufmachen, da gibt es immer mal so fette Rücksetzer. Dann konsolidiert die Aktie sehr ruhig, sehr, ich sage mal, unvolatil, muss man fast schon sagen, vor sich hin, bis sie wieder dann den Ausbruch findet und dann nach oben wieder Richtung Allzeithoch startet. Also für Trader hier eine ganz gute Chance, würde ich sagen. Vielleicht noch ein bisschen Geduld haben, bis dieser Weg nach oben eingeschlagen wird. Das kann sich durchaus über ein paar Monate hinziehen, keine Frage. Aber wenn man es auf der Watchlist hat, kann man das durchaus tracken und gegebenenfalls auch sehen, wenn man langfristig investiert sein will, macht man, glaube ich, auch keinen großen Fehler. Zudem, wie gesagt, hoch bewertet, aber das Wachstum und die Kennzahlen können sich auch sehen lassen. Kann man als beide Tipp durchaus durchgehen lassen. Hoffe ich,
Es
Philipp.
ist, ja, ich habe ja nicht so gute Erfahrung mit HubSpot, weil wir nutzen es beruflich und immer, wenn ich von HubSpot eine Nachricht bekomme, will irgendjemand was von mir.
Ja, gut, das ist
Und
natürlich schlecht, ne?
das, deswegen geht dann auch immer, glaube ich, so der Kurs runter.
Ja.
kommen wir zur
Okay, du bist es also.
Investment-Idee der Woche, genau. Also, ich mach's kurz. Adobe. Wie ist es denn bei dir?
Okay. Ich mache es ein bisschen länger. Du weißt, ich habe ja meine Fonds, die ich aus meinen Immobilienrücklagen hatte, aufgelöst, weil Fonds halt Fonds sind. Und tatsächlich in der Performance, ein paar waren gut. Die lief jetzt auch ein paar Jahre und ich habe meinen Indien-Fonds aufgegeben, der, ich glaube, 150% im Plus war. Und habe den jetzt quasi auch wieder in den Indien-ETF geschoben. Und das Witzige ist, diesen leichten Rücksetzer, den ich jetzt und den wir jetzt gesehen haben, bei dem ganzen Indien-gesammelten Anlagen, habe ich dadurch nicht mitgenommen. Und ich bin jetzt bei den, ja, bei den ETF-Anlegern mit drin. Und zwar mit dem, ja, MSCI India ETF. Weil ich mich hier wirklich nicht traue, irgendeinen herauszustechen, den ich jetzt sage, das wird der Indien-Profiteur. Ich glaube ganz einfach, dass Indien der nächste große Motor wird. Weshalb ich auch schon damals den Fonds gekauft hatte. Es war dann technisch nicht anders möglich. Da gab es keine ETFs bei dieser Bank. Wie dem auch sei. Jedenfalls glaube ich, dass diese Story fortgesetzt wird. Und gerade Indien hat ja noch sehr viel aufzuholen, schon im Inland. Also es muss nicht mal um Export gehen, großartig, sondern wir haben noch sehr viel im Inland aufzuholen an Wirtschaftswachstum. Und ich glaube auch weltweit sind sie da irgendwann ein sehr großer Ansprechpartner. Das wird auch an den Aktienmärkten nicht vorübergehen, wenn gleich auch immer ein höheres Risiko mit ist.
Gehe ich voll mit. Ganz spannende Thematik. Schauen wir uns mal an, wie hat sich unser ETF, also unser Fonds entwickelt, unser Wikifolio. Link dazu gibt es in den Shownotes. Uah! Natürlich nicht so gut. Und aber es macht nichts. Wir bleiben dabei. Marcel, nächste Woche müssen wir zwei trotzdem mal Kontakt halten, um mal zu gucken, was wir vielleicht ändern wollen, auch jetzt im Rahmen Depotrückblick. Unternehmen, die auf jeden Fall auf die Watchlist wandern bei uns, sind diese Woche Alphabet, Microsoft und Adobe. Den Rest packen wir natürlich aber auf die Community Watchlist noch mit drauf. Wie gesagt, Link dazu gibt es in den Shownotes. Marcel, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Ich wünsche dir schon mal gute Besserung. Du hast besser durchgehalten bei deiner Erkältung jetzt heute hier, als ich das getan habe. Und
Danke,
deswegen.
danke. Ich habe mich auch angestrengt. Dir alles
Ach so,
vollbewusst,
auch.
aber
Heißt, ich habe mich nicht angestrengt.
nee, ich habe jetzt besonders angestrengt für den Weg. Ich habe hier
Ah.
wirklich die 120% gegeben, die ich morgen wahrscheinlich dann nicht mehr
So kennen,
habe.
lieben und schätzen wir dich.
Ja, gib
Und
alles.
deswegen bleibt mir jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen, Marcel. Wir sind deine Aktienbuddies. Und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.